Deutschlandfunk, Interview.
5 Wochen liegt der Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington jetzt zurück. Heute beginnt im Senat deshalb das beschlossene 2. Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. In ihm sehen die Demokraten und einige wenige Republikaner den Drahtzieher für diesen Angriff auf das Zentrum der amerikanischen Demokratie. Mit dem Impeachment-Verfahren wollen sie Trump zur Rechenschaft ziehen. Für eine Verurteilung allerdings müssen 2/3 der Senatorinnen und Senatoren Trump schuldig sprechen. Für einen Augenblick sah es nach dem 6. Januar so aus, als könnte das tatsächlich passieren. Inzwischen aber ist wohl klar, wahrscheinlich ist das nicht. Am Telefon ist die Historikerin Jessica Gino Hecht. Sie leitet die Abteilung Geschichte am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU in Berlin. Einen schönen guten Morgen, Frau Gino Hecht.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Die große Mehrheit der republikanischen Senatorinnen und Senatoren hat ja im Vorfeld jetzt schon klar gemacht, dass sie nichts von diesem Impeachment-Verfahren halten, dass sie es für verfassungswidrig halten. Dead on arrival, hat Senator Rand Paul dazu gesagt. Ist das Amtsenthebungsverfahren also schon gescheitert, bevor es im Senat überhaupt richtig begonnen hat?
Naja, also wir haben uns ja daran gewöhnt, in der amerikanischen Politik auf Überraschungen zu achten und nicht mehr etwas wirklich vorhersagen zu können. Von daher würde ich sagen, auch hier wissen wir es natürlich nicht. Wir können den Republikanerinnen am Ende nicht in die Köpfe gucken. Es gibt ja auch Republikanerinnen, die für dieses Verfahren überhaupt sich geäußert oder ausgesprochen haben. Es gibt auch sogenannte Swing-Kandidatinnen, wie zum Beispiel Lisa Murkowski. Aber es geht hier natürlich überhaupt nicht um Recht, sondern hier geht es um Politik. Und von daher wollen wir mal sehen, was da heute passiert. Wenn Mitch McConnell, das ist einer der führenden Republikaner, der auch in diesem Impeachment-Verfahren, in diesem Amtsenthebungsverfahren involviert ist, wenn der sich dazu durchringen könnte, gegen Trump zu stimmen, und das stand ja tatsächlich in der Diskussion, dann ist es gut möglich, dass ihm eine Reihe von Senatorinnen ad hoc folgen werden. Allerdings nochmal nicht, weil er Recht hat, sondern weil sie ihm einfach auf seinem politischen Instinkt vertrauen. Aber wie gesagt, es haben sich von vornherein nur 5 Senatorinnen darauf eingelassen, überhaupt einen Prozess zuzulassen. Wo sollen die anderen 12 jetzt herkommen? Ne?
Aber Sie halten eine Überraschung für durchaus noch im Bereich des Möglichen, je nachdem, wie das laufen wird. Heute ist ja erst der Anfang, dann wird es tagelang weitergehen mit der Präsentation der Anklage, der Verteidigung und so weiter.
Also ich halte es nicht für unmöglich. Ich halte es einfach nicht für unmöglich, weil es sehr gut, wie gesagt, sehr gut möglich ist, dass die Senatorinnen sich daran orientieren, wie ihre Leitfiguren abstimmen und weil wir uns einfach daran gewöhnt haben, in der Republikanischen Partei in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nicht mehr überrascht zu sein über gar nichts, was dort passiert. Also ich denke immer, was noch nicht passiert ist, ist auch wirklich noch nicht passiert.
Schauen wir mal. Sie haben Mitch McConnell angesprochen. In der Tat eine der wichtigsten Leitfiguren im Senat unter den Republikanern. Das war ja interessant zu beobachten. Er hat nach dem 6. Januar ziemlich klar gemacht, dass er eine Grenze zieht, dass er sich abwendet von Donald Trump. In letzter Zeit ist er da aber mit öffentlichen Aussagen wieder vorsichtiger geworden. Und jetzt eben, wie Sie erwähnt haben, nur 5 der Senatorinnen und Senatoren statt der nötigen 17, die quasi ihre Distanz zu Trump deutlich gemacht haben. Läuft das nicht doch alles darauf hinaus, dass die Republikaner gefangen bleiben werden im Einfluss von Donald Trump?
Ja, Sie haben schon recht. Mitch McConnell ist ja tatsächlich nicht der Einzige. Da gibt es eine ganze Reihe, die sich kurz nach den Vorfällen am Kapitol sehr weit aus dem Fenster gehängt haben und inzwischen wieder eifrig zurückpaddeln. Die eigentliche Frage ist natürlich, was bindet die Republikaner im Senat, ne? Eigentlich so an Trump? Und da ist zunächst mal das Argument, was wir heute auch hören werden, nämlich, also, was hier passiert auf dieser Bühne heute, ist im Grunde genommen verfassungswidrig. Also dieses Amtsenthebungsverfahren darf jetzt eigentlich gar nicht mehr stattfinden, weil der Mann ja nicht mehr Präsident ist. Das wird sich das Trump-Team nochmal zunutze machen heute. Aber das andere, glaube ich, und das hatten Sie eben schon angesprochen, Herr Barenberg, ist, der Angriff auf dieses Kapitol liegt wirklich mehr als einen Monat zurück. Und der Schock hat sich gelegt, und zwar auch bei den Republikanern. Wir sind jetzt wieder bei der Tagespolitik angelangt. Die Amtseinführung von Joe Biden hat stattgefunden. Der Mann sitzt immer noch in den Startlöchern oder beginnt jetzt mit seiner Politik. Für die Republikaner hat jetzt der Wahlkampf von 2024 begonnen. Und sie wissen, dass Trump entweder für die Republikaner kandidieren wird oder er wird eine neue Partei gegründet haben, 2024, die Patrioten. Und dann wird er für diese kandidieren. Und wenn er das tut, ist das womöglich das Aus der Republikanischen Partei, die seit den 80er Jahren im Grunde genommen keine Wahl mehr ohne Schwierigkeiten und Stimmungsauszählungskontroversen gewonnen haben. Wenn Trump indes nachträglich seines Amtes enthoben würde, dann wäre er aufgrund eines zweimaligen Amtsenthebungsverfahren, wo davon womöglich ja vielleicht eines erfolgreich, wer weiß, was heute passiert, dann wäre er womöglich kein Kandidat mehr für die Republikanische Partei oder vielleicht auch nicht mehr sein wollen, sondern deren Gegner.
Also
davor haben sie Angst.
Sie würden sagen, Donald Trump hat die Möglichkeiten, er hat die Mittel, diese Partei zu zerstören.
Die hat er, ja.
Schauen wir auf die andere Seite, weil Sie sagen, dass längst schon wieder die Tagespolitik dominiert. Da geht es ja vor allem jetzt darum, die ersten, für Joe Biden jedenfalls, die ersten Projekte, die wichtigen Projekte auf den Weg zu bringen. Ganz vorne das neue Corona-Hilfsprogramm. Aber da kann man ja auch schon sehen, dass die Republikaner Unterstützung angeboten haben, nicht in dem Umfang wie von Joe Biden gewünscht, aber dass Joe Biden das ausschlägt. Sind wir gerade auf dem Weg wieder, die Spaltung eher noch zu verbreitern, weiter so entlang Parteilinien? Wo bleibt da das Versprechen von Joe Biden, Brücken zu bauen?
Naja, also wenn man sich den Wählerauftrag ganz nüchtern anhand des Wahlergebnisses vom 3. November anguckt, dann ist das schon, der Wählerauftrag ist schon Zusammenarbeit, denn anders ist es gar nicht denkbar. Oder wir haben hier ein Stalemate oder ein Stopp der Politik für die nächsten 2 bzw. 4 Jahre, weil die Mehrheiten einfach so hauchdünn sind. Aber man muss hier wirklich zwischen 2 Dingen unterscheiden, um die sich diese Auseinandersetzungen ranken und damit auch diese Politik in Bezug auf Corona und eigentlich alle anderen Themen auch. Das eine sind die Themen, um die es geht. Ja, Corona, Klima, Ungleichheit, Gesundheitsreform und so weiter. Das andere, und das ist eigentlich viel gravierender und wird aus europäischer Perspektive sehr oft übersehen, ist die Person des Präsidenten selber. Denn die Verfassung weist dem Präsidenten ja eigentlich nur die Rolle des Außenbeauftragten zu, nicht die des Hausmeisters. In der Innenpolitik hat der Mann eigentlich gar nicht viel zu suchen, zumindest historisch. Und die Republikaner argumentieren dementsprechend, dass jenseits aller Themen der Präsident sich mit dieser Rolle des Oberbefehlshabers zufrieden geben soll. Die Demokraten wiederum argumentieren, dass sich eben seit 1787 die Welt, das Land, die Parteien, die Themen und damit auch die Rolle des Präsidenten sehr verändert haben und dass er sehr wohl das Recht hat und sogar die Pflicht, in die Geschicke seines Landes einzugreifen. Und vergangene Präsidenten haben das ja auch getan, übrigens auf beiden Seiten des Parteispektrums. Aber krass gesagt, wenn wir das auf Corona anwenden, bedeutet das, für die Demokraten ist Corona die zentrale Herausforderung des Präsidenten. Für die Republikaner hat er nichts mit Corona zu tun. Das ist das eigentliche Problem, an dem wir sitzen. Es geht nicht nur darum, wie man Corona begegnet, sondern es geht auch darum, inwieweit nach Angriff der Parteien der Präsident damit beauftragt werden darf oder sich das Recht herausnehmen darf, sich für eine Corona-Politik überhaupt stark zu machen.
Die Historikerin Jessica Gino Hecht heute hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Barenberg.